Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Emotion, unsere neue Serie. Emotionen, mit denen werden wir uns die nächsten zwei Sonntage beschäftigen. Heute Morgen hat mich der Erste gefragt, du sag mal, was genau sind eigentlich Emo-Lions? Ein Gruß an die Grafik, ich weiß es auch nicht. Emotion. Hey, es geht um Gefühle und wir haben Schwerpunkte gesetzt in diese zwei Sonntage hinein. Und zwar soll es heute im Schwerpunkt darum gehen, dass wir Gefühle verstehen. Also, was Gefühle sind, was sie machen, was sie mit uns tun, wie wir damit so umgehen. Und nächsten Sonntag wird es dann mehr im Schwerpunkt darum gehen, Gefühle zu lenken, Gefühle zu steuern und sie dann auch bewusst einzusetzen. Emotion verstehen, das ist der Titel für heute. Und ich finde, das ist ein gewagter Titel. Weil Emotionen wirklich zu verstehen, das ist schon eine ganz schön krasse Nummer, eine sehr komplexe Angelegenheit. Das merkt man schon allein, wenn man Emotionen mal bei Wikipedia eingibt, was dann so als Erklärung kommt. Emotion bezeichnet eine psychophysische Bewegtheit, die durch die bewusste oder unbewusste Wahrnehmung eines Ereignisses oder einer Situation ausgelöst wird. Man könnte das auf Normaldeutsch auch sagen, Gefühle entstehen als eine Antwort auf einen verarbeiteten Reiz. Oh, das macht es nicht weniger kompliziert. Ich möchte es euch beispielhaft erklären. Ein Gefühl, also stell dir vor, du hast eine Nadel, so, Nähnadel, spitzes metallisches Ding. Und du nimmst deinen Finger und du nimmst die Nadel und du bewegst diese Nadel auf deinen Finger. Jetzt hast du in der Fingerspitze einen Tastsinn. Und dieser Tastsinn, der registriert eine Berührung. Weil es wenige Zellen sind, die diese Berührung weitergeben, weiß dein Hirn, aha, das ist spitz. Und wenn es ein stumpfer Gegenstand wäre, wären es mehr Zellen, die das melden. So registriert dein Hirn also, ein spitzer Gegenstand berührt meinen Finger. Ist neutral. Jetzt melden sich die tiefer liegenden Tastzellen und sagen, ich spür's auch. Das geht an dein Hirn und dein Hirn registriert und sagt, hey Moment, spitz und tief, nicht gut. Es löst sogenannte Neurotransmitter aus, die dann durch deinen Körper gehen, Botschaften senden, zum Beispiel an die Muskulatur in deiner Hand, in deinem Arm und du ziehst weg. Parallel dazu entsteht ein Gefühl in deinem Körper, das nennen wir Schmerz. Gleichzeitig, es ist ein sehr komplexer Vorgang, der da passiert in deinem Gehirn, gleichzeitig findet ein Speichern statt, ein Erinnern. Und zwar diese Erfahrung, spitzer Gegenstand tief eingedrungen in meinen Finger, löst ein Gefühl aus, das wir Schmerz nennen und nicht schön finden. Und das wiederum geht in deine Schmerzerinnerung. Dafür gibt es eine extra Region im Hirn, da wird es gespeichert, das ist ein mehr oder weniger großer USB-Stick in deinem Hirn und da ist jetzt drin abgespeichert, Nadel, Schmerz, nicht schön, möchte ich nicht. So, jetzt wird es noch komplexer. Beim nächsten Mal kann es sein, dass es nicht der Tastsinn deines Fingers ist, sondern der Sehsinn in deinem Auge meldet dem Hirn, Achtung Hirn, Nadel im Anmarsch. Die Schmerzerinnerung deines Hirnes sendet wieder die gleichen Botenstoffe aus und sagt, zieh gleich weg. Das ist eine mega coole Reaktion, wenn du Schmerz vermeiden möchtest. Ist eine ganz saublöde Reaktion, wenn du dabei bist, einen Faden in ein Nadelöhr reinzumachen. Weil dann fängt auf einmal deine Schmerzerinnerung an, dein Hirn zu blockieren. Jetzt gibt es natürlich super geschickte Menschen, die machen das fast blind, das kriegen das hin. Und andere Menschen sitzen da und kriegen diesen Faden da nicht rein, weil sie merken, irgendwie werden sie blockiert. Können das aber gar nicht so richtig erklären, warum das Ganze so ist. Das ist ein konkretes Gefühl, Schmerz von einem konkreten Auslöser über den Tastsinn. Es gibt aber 100.000 Milliarden Gefühle, gefühlt. Ganz so viele sind es nicht. Aber es ist wirklich sehr komplex mit unserer Gefühlswelt. Es wird deshalb so ultra tricky, weil unser Hirn in der Lage ist, alles das, was unsere Sinne, also Geruch, Fühlen, Schmecken, Sehen, Hören, all das, was die Sinne erzeugen, kann das Gehirn selbst erzeugen. Und das ist ultra komplex. Du kannst eine Nadel spüren, die es nicht gibt. Das kann man erzeugen in Experimenten und manchmal, und dann reden wir von einer kranken Psyche, manchmal macht die Psyche das selber. Und dann siehst du vielleicht Dinge, dann hörst du vielleicht Dinge, dann fühlst du vielleicht Dinge, die in dem, was wir Realität nennen, nicht vorhanden sind. Und jetzt merkst du, jetzt wird es wirklich komplex. Jetzt ist es schwierig. Wie kann man damit gut umgehen? Manche unserer Gefühle sind eine Reaktion auf unsere Bedürfnisse. Ja, man sagt ja immer so lapidar, Männer haben keine Gefühle. Das stimmt überhaupt nicht. Männer haben Gefühle, Hunger und Durst. Definitiv, wir können mitreden. Wir haben auch Gefühle. Es gibt Gefühle, die sind von deinen Bedürfnissen ausgelöst. So dieses Hungergefühl, das man hat. Und so manch einer, der schon mal eine ordentliche Magen-Darm-Grippe hatte, der merkt, dass auch diese Gefühle ganz schön trügerisch sein können. Du hast auf einmal das Gefühl, Hunger zu haben. In dem Moment ist es aber gar nicht so schlau zu essen. Und du merkst, es sind Gefühle, die sind durchaus von unseren Bedürfnissen gesteuert und doch sind sie aber nicht immer so astreinen Hinweis. Mein Hunger ist schon gut. Das Gefühl Hunger ist eindeutig ein Hinweis auf das Bedürfnis nach Nahrung. Und du brauchst Nahrung, sonst kannst du nicht überleben. Und so sind die allermeisten Gefühle, die wir haben im Leben, durchaus sinnhaft. Also per se kann man schon mal sagen, dass Gefühle in den allermeisten Fällen auch Sinn haben und gut für uns sind, dass wir sie haben. So, jetzt ist die Steuerzentrale unserer Gefühle das Gehirn. Und wisst ihr, ich war in der Schule schon extrem fasziniert von dem Fach Biologie, weil ich finde es den absoluten Wahnsinn, dass ein Organ sich selber begreift. Das eigentlich übersteigt es mich schon, aber ich finde es irgendwie mega krass. Das Hirn kann sich selber begreifen und erklären, was in diesem Hirn passiert. So, und auch wenn die Steuerzentrale für Gefühle unser Gehirn ist, so haben Gefühle maximale Auswirkungen auch auf den Rest unseres Körpers. Und da gibt es ein super spannendes Experiment, da habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht, sogenannte Bodygrafiken. Und zwar hat man Gefühle genommen und hat dann den Körper gescannt und hat dargestellt, in welchem Bereich des Körpers etwas passiert, während man dieses Gefühl hat. Und dieser Bodyscan, der funktioniert jetzt so, du hast, also man nennt das Gefühl Scham, und dann ist bunt dargestellt, wo Aktivität beginnt. Und grau-blau ist dargestellt, wo Aktivität abnimmt. So im Schamgefühl kommt die Aktivität in unserem oberen Körperanteil, also im Kopf, im Gesicht. Leute kriegen rote Backen, wenn sie sich schämen, dann sieht man das. Und das geht so runter, so bis über Herz, leicht in den Magen hinein. Und Zusammenhänge von krankhaften Erscheinungen und Gefühl sind kein Zufall. Das werdet ihr gleich noch sehen an den anderen Grafiken. Das ist Scham. Dann nehmen wir mal Ärger und Wut. Ärger und Wut, auch die obere Körperhälfte, der Kopf ganz stark betroffen. Spannenderweise geht es direkt bis in die Hände hinein. Es ist super spannend, weil was man dort sieht an den Zusammenhängen, ist das, was aktiv angetriggert wird durch das Gefühl, hat auch das Bedürfnis, aktiv zu werden. Deshalb ist es nicht selten und kein Zufall, dass Leute, die ärgerlich, die wütend sind, mal irgendwo draufhauen, dass sie irgendwas wohin werfen, dass sie ihre Hände benutzen. Das hat damit zu tun, dass dieses Gefühl auch die Arme, die äußeren Extremitäten, die Hände in Aktion bringt. Nehmen wir Angst. Angst, das nächste Bild. Und jetzt sehen wir, Angst macht die Hände, macht die Füße lahm. Da passiert nichts, da wird die Aktion rausgenommen. Aber es gibt eine ganz starke Aktivierung über das Herz runter in Magen und Darm. Und viele Magen-Darm-Erkrankungen haben mit häufigen Angstgefühlen zu tun. Da passiert etwas in diesem Bereich, und zwar auf eine Art und Weise, wie es nicht gewünscht, wie es nicht gewollt ist. Dann haben wir Trauer. Trauer legt fast den ganzen Körper lahm. Trauer nimmt sich Bereiche des Körpers, und du siehst es auch, der Kopf ist betroffen. Trauer schafft Momente, in denen dein organischer Anteil des Körpers beinahe ausschaltet. Ich selber habe das erlebt auf eine Art, die mich total erschrocken hat. Einer meiner persönlich nahegehendsten Trauerfälle in meinem Leben, da musste ich funktionieren über eine längere Zeit. Und dann kam ein halbes Jahr später Trauer bei mir. Und das hat mich aus dem Nichts erwischt. Einfach bumm. Und das hat mich so weggehauen, dass ich da saß und beinahe nicht mehr atmen konnte. Und ich dachte, ich muss zum Arzt gehen, was stimmt mit mir nicht? Irgendwas ist kaputt organisch, bis ich kapieren durfte, dass das Trauer ist und dass ich Trauer so auswirken kann. Ja, das sind alles keine Muss, das sind Kann-Zustände. Dann haben wir Freude. Und Freude ist das einzige Gefühl, das es gibt, das den gesamten Körper aktiviert. Es ist mega. Freude bis in die Zehenspitzen. Unsere deutsche Sprache ist so sensationell, was die alles ausdrückt. Freude ergreift den ganzen Körper, alle Organe, alle Extremitäten und ist das gesündeste Gefühl, das wir haben können. Und dann gibt es noch ein Gefühl, das nennen wir Ohnmacht. Und du siehst, da geht gar nichts mehr. Bei Ohnmacht, das geht so weit, dass sogar das Hirn sagt Schluss. Jetzt machen wir nichts mehr. Vitalfunktion bleibt erhalten, das Hirn wird noch durchblutet, aber du bist ohnmächtig, ja bis hin eben wirklich ohnmächtig, dass du nichts mehr tun kannst. Und ihr seht, Gefühle haben eine ganz krasse Auswirkung auf unseren Körper. Du kannst das nicht einfach voneinander trennen und sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Es gibt eine ganz wichtige Unterscheidung auch im deutschen juristischen System, in den meisten Ländern dieser Welt, und zwar den Unterschied zwischen Affekt und Gefühl. Ein Affekt ist auch ein Gefühl, aber der ganz große Unterschied ist, ein Affekt kannst du nicht steuern. Ein Affekt ist ein Gefühl, das du durch das Hirn nicht mehr überlagern kannst. Dann handelst du im Affekt. Und die Juristen kennen das, die unterscheiden das. Beim Mord, beim Totschlag aus Affekt heraus gehandelt, da handelst du und kannst es nicht mehr steuern. Deshalb ist dann entsprechend auch die Strafe nachher milder, wenn man den Affekt nachweisen kann. So, jetzt ist das der Affekt. Gefühle kann man aber steuern. Und wir gehen an diesen zwei Sonntagen in einen Schritt, den finde ich sehr gewagt. Wir hatten die Sexual Revolution als letzte Serie und die hat ganz schön Reaktionen ausgelöst. Und manche Leute waren aufgewühlt und haben sich auf den Schlips getreten gefühlt. Und ist cool, haben wir ausgelöst, haben wir ausgehalten. Jetzt reden wir über etwas, das müsste dich eigentlich wegblasen. Weil das Thema, das wir heute angehen, ist 180 Grad konträr zu einem Zeitgeist. Wir reden jetzt über etwas, was die Gesellschaft heute so nicht mehr hören will, nicht mehr wahrhaben will, aber wir kommen gleich darauf, warum es urbiblisch ist. Gefühle können beherrscht werden. Wir tauchen ein in 1. Mose 4, das ist ziemlich am Anfang der Bibel. Die Schöpfung war gerade, die Menschen sind unterwegs, die ersten Menschen sind unterwegs. Und hier heißt es, nach geraumer Zeit brachte Kain vom Ertrag seines Feldes Jahwe ein Opfer. Auch Abel brachte ihm eine Opfergabe, das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Jahwe sah freundlich auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und seine Opfergabe achtete er nicht. Da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Jahwe fragte ihn, warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn, dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht. Eine krasse Situation. Wir haben unendlich viele Interpretationen in die Bibel. Und wenn wir mal ehrlich werden, ganz so viel wissen wir oft gar nicht, wie wir tun. Wir wissen nicht so wirklich genau, wo jetzt der Unterschied von Kain und Abel war. Man sagt zwar immer sofort, ja, Abel, der hat die besten Sachen genommen. Ja, aber da heißt es nicht, dass Kain es nicht tat. Das schließen wir nur raus. Wir tauchen ein in eine Gefühlswelt, die Kain erwischt hat. Und weil wir sympathisch sind, mitfühlend sind, interpretieren wir. So, und jetzt gehen wir rein in die Situation. Ja? Die beiden machen ein Opfer. Mega cool. Sie geben Gott von etwas, was sie nicht müssten. Das ist ja an und für sich schon mal irgendwie krass, dass man das tut. Und jetzt steigt der Rauch von Abel auf und es ist super, hey, wow, so göttlich fromm, cool. Und Kain, das ist irgendwie so am Bodennebel. Und jetzt habe ich Verständnis für Kain. Jetzt denke ich so, yo, also come on, dieser blöde Abel. Warum der und nicht ich? Und man versteht es doch, oder? Man kann mitfühlen. Auf jeden Fall waren in Kain eine ganze Menge Gefühle. Und die haben ihn zornig gemacht, die haben ihn wütend gemacht. Und wir haben vorhin die Bilder gesehen, Körperreaktion, Wut, Kopf. Und Gott schaut ihn an. Ich glaube, Gott kannte Bodyscans schon. Und sagt, weißt du was? Hey, Wut, heb mal deinen Kopf hoch. Wäre der erste Schritt. Schon mal cool. Aber noch viel, viel krasser ist, Gott geht gar nicht darauf ein, ob das berechtigt ist oder nicht, sondern er sagt ihm fadengerade raus, weißt du was, lieber Kain, du bist jetzt gerade so richtig vulkanomäßig unterwegs, da kommt jetzt gleich eine Situation auf dich zu, du wirst explodieren, das kommt, ich prophezei es dir, es steht vor der Tür, aber ich sage dir eins, beherrsch das, beherrschst du diese Situation und das würde Gott nicht tun, wenn es Kain nicht könnte. Beherrsche es. Gefühle sind die Geburtsstunde von Sünde. Und in unseren Köpfen ist Sünde ja oft so was einfach Moralisches, was man nicht tut. Aber bleiben wir beim Ursprungswort von Sünde. Sünde heißt, dass wir an dem eigentlichen Ziel von Gottes Idee vorbeischrammen, dass wir das nicht leben. Gefühle sind die Geburtsstunde von Zielverfehlung. Und Gott hat ein Frühwarnsystem und sagt, hey, ich Gott sage dir, Kain, gleich wird's kommen. Und du bist nicht das Opfer, du wirst jetzt zum Täter. Ich möchte eine Stufe weitergehen. Warum ist es so wichtig, dass wir Emotionen verstehen? Warum sind Gefühle für uns so wichtig geworden? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit älteren Menschen unterhalten habt. So mit Eltern sage ich jetzt mal wirklich so 70 plus aufwärts bis 102, 105, wie auch immer sie reden können. Ich weiß nicht, ob du wirklich mal mit der Generation so geredet hast. Was ich schon immer wieder erlebe, ist, dass sie sagen, also ihr Jungen, das verstehe ich nicht. Was seid ihr für Sensibelchen? Ihr müsst alles immer fühlen. Wir haben es nicht gefühlt und trotzdem getan. Erklärt so manche Ereignisse in der Geschichte. Andersrum schauen die Jungen dann ziemlich arrogant auf die Alten und sagen, ja, ihr wart eh alles so irgendwie Gefühlskrüppel, so emotional unfähig, ihr wurdet halt noch so richtig gegängelt in der Erziehung und deshalb habt ihr es nicht gefühlt, aber deshalb seid ihr auch alle kaputt. Und wir schauen gegenseitig die Generationen aufeinander nicht so besonders positiv. Ich wage zu behaupten, dass die junge Generation auf keinen Fall sensibler ist. Das glaube ich nicht. Aber es hat sich etwas geändert und zwar ganz, ganz grundlegend geändert. Die Bewertung von Gefühlen. Gefühle sind in unserer Bewertung wichtiger geworden. Sie haben einen höheren Stellenwert und das hat einen Hintergrund. Es gibt einen Grund, warum das so ist. Wir nehmen Gefühle zur Wahrheitsfindung. Und das muss man erklären. Der Mensch strebt nach Wahrheit. Das ist etwas ganz tief in uns Menschen drin veranlagt. Das findest du in der Bibel als eine Erklärung. Zum Beispiel, lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich will wandeln in deiner Wahrheit. Und dieses Wandeln in der Wahrheit, das heißt, mein Herz strebt danach, die Wahrheit über das ganze Leben, über mich persönlich und alles Existierende zu erfahren. Das steckt ganz, ganz tief in uns drinnen. Und diese Suche nach Wahrheit, die macht uns unruhig. Augustinus hat mal gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und es gibt jetzt unfassbar viele nichtchristliche Philosophen, die genau das aufgreifen. Die sagen, hey, genau das ist das Existenzthema der Menschheit. Menschen suchen nach Wahrheit. Sie wollen wissen, was ist die Wahrheit des Lebens? Was ist der Sinn dahinter? Warum gibt es mich? Warum lebe ich jetzt und nicht vor 2000 Jahren? Warum leben wir überhaupt? Warum werden die Kakerlaken einen Atomkrieg überleben? Das sind Wahrheiten, die wollen wir. Unser Herz ist neugierig. Unser Herz will das rausfinden und es sucht nach dieser Wahrheit. Die Frage ist, wo suchen wir? Wo suchen wir nach Wahrheit? Und hier ist etwas ganz, ganz Krasses mit uns Menschen geschehen, das wir verstehen müssen, um unsere Zeit, in der wir heute leben, besser zu verstehen. Es gab eine Zeit, die nennt man die Prämoderne. Prä heißt einfach vor. Also eine Zeit vor der Moderne. Und diese Zeit musst du dir vorstellen, bildhaft zum Mittelalter. Die Prämoderne war gekennzeichnet, zum Beispiel in Bezug auf Wahrheit, dass sie gesagt hat, es gibt eine Wahrheit. Und diese Wahrheit hat eine Autorität. Das ist die Kirche. Wenn du die Wahrheit über das Leben wissen willst, musst du zur Kirche gehen. Und das wurde runtergebrochen in den Alltag der Menschen. Die Wahrheit hat die Autorität, das war in der Regel der Familienvater. Also wenn du wissen willst, was die Wahrheit übers Leben ist, frag der Baba. Der weiß es. Ja, auch nicht immer. Aber man hat so getan. Und der Vater hat sich orientiert an der Kirche. Es war ein durchgängiges System. Die oberste Wahrheit hatte der Papst und dann wurde es runtergebrochen bis zum Baba. Und so war klar, wer hat die Wahrheit. Und dieses Konzept war akzeptiert in unserer Gesellschaft. Tradition und Autorität boten Halt und Orientierung. Dann kam die Moderne. Und die Moderne hatte immer noch die Idee, dass es eine Wahrheit gibt. Das ist geblieben. Es gibt diese eine Wahrheit. Aber die hat nicht eine Autorität, sondern Wahrheit muss sich beweisen durch Logik. Wahrheit muss man verstehen können. Wenn sie wahr ist, muss man sie auch begreifen können. Und Logik gewann an der Wertung. Und jetzt ging es los, dass man Diskussionen begonnen hat. da gab es auf einmal ein paar schlaue Menschen, die haben den Papst mal in Frage gestellt. Und die sind mit der Kirche in Kampf gegangen und haben gesagt, hey, diese Wahrheit, die ihr behauptet, vielleicht ist sie ja wahr, aber wir müssen sie beweisen können. Und wenn ihr sie nicht beweisen könnt, dann habt ihr kein Recht, diese Wahrheit hochzuhalten. Und die Moderne ist gekennzeichnet bis etwa die 60er, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Diskussionen, wissenschaftliche Argumentationen. Christliche Kreise haben sich die Köpfe heiß geredet. Sie haben diskutiert und diskutiert über Fragen der Endzeit, über Fragen von Allversöhnung. Und man hat diskutiert und das war die Moderne. Und dann kam die Postmoderne. Und die Postmoderne hatte die Schnauze voll von Diskussionen. Ein paar, jetzt nicht Jungs auf der Straße, sondern ein paar Wissenschaftler, Männer und Frauen, haben gesagt, hey, das Kernproblem, warum wir nur noch diskutieren und nichts mehr bewegen, ist doch, weil wir glauben, dass es eine Wahrheit gibt, aber wir haben so unendlich viel sich widersprechende Argumente. Lass uns das auflösen, es gibt einfach mehrere Wahrheiten. Es gibt deine Wahrheit, es gibt meine Wahrheit, es gibt viele Wahrheiten und dann sind wir glücklich damit. Und es gibt Optionen. Man kann wählen. Man kann Dinge, in der Postmoderne kann man Dinge mischen, die sind eigentlich unmöglich. Siehe Radiosender. Da laufen Songs nacheinander, da hättest du vor 50 Jahren das Würgen gekriegt, heute ist es einfach normal. Die Postmoderne. Und die Postmoderne brachte Beliebigkeit. Zunächst hat man geglaubt, wow, das bringt Freiheit. Hey, endlich nicht mehr streiten. Auch in Kirchen nicht mehr diskutieren müssen. Man lässt es einfach stehen. Du bist ein bisschen mehr Paulus, du bist ein bisschen mehr Apollos, du bist ein bisschen mehr, ist okay, ist alles gut, lass mal stehen. Aber die Postmoderne war nur sehr kurz und wir befinden uns sehr kreativ in der Postmoderne. Vielleicht findet man ein besseres Wort. Man hat nämlich gemerkt, dass diese Beliebigkeit haltlos wird. Man hat gemerkt, hey, wenn alles wahr ist, dann ist nichts mehr wahr. Und wenn du überall entscheiden musst, dann wirst du entscheidungsmüde. Und ihr kennt das bestimmt. Ich persönlich oute mich jetzt. Ich weiß, ich bin immer noch im Stream, aber ich bin ein Lidl-Käufer. Und ich liebe das. Wenn ich in Lidl gehe, gibt es eine Erdbeermarmelade. Geh mal in Rewe. Und eine Woche später kaufst du Nutella. Weil du zwischen 50 Erdbeermarmeladen nicht weißt, welche du nehmen sollst. Hey, und das ist unsere Gesellschaft. Wir haben so unendlich viele Optionen, dass wir nicht mehr wissen, was sollen wir denn entscheiden. Und das größte Problem ist, wir wissen nicht mehr, auf welcher Basis sollen wir entscheiden. Was ist die Basis für richtig, für gut, für Wahrheit? Weil die Wahrheit suchen wir immer noch. Und wir sind orientierungslos geworden. So, und jetzt gibt es eine neue Währung. Und ich habe das Thema nicht vergessen. Es gibt eine neue Währung für Wahrheit und das ist Gefühl. Wir leben in einer Zeit, in der Gefühl die Währung für Wahrheit ist. Fühlt es sich richtig an? Fühlt es sich gut an? Habe ich einen Frieden darüber? Ist es was, wo ich mitgehen kann? Und wir entscheiden über alles im Leben auf der Basis unserer Gefühle. Ich versuche das manchmal auf eine sehr emotionslose Art und Weise, mich zu Hause hinzusetzen und einfach mal zu schauen, was für Nachrichten gerade verbreitet werden. Und wirklich, du musst dir an den Kopf langen, du denkst, das kann nicht wahr sein, was uns in dieser Welt als Nachrichten präsentiert wird. Argumentativ, modern, völlig daneben. Aber es fühlt sich halt irgendwie stimmig an. Gefühle. Gefühle werden als Kompass verwendet. Und mir hilft dieses Bild des Kompass unglaublich, um Gefühle zu verstehen. Kompass als ein Gerät, das mir anzeigt, wo Norden ist und wo ich mit Hilfe dieses Kreuzes dann entscheiden kann, wenn das Norden ist, dann muss das Süden sein, dann habe ich Osten, dann habe ich Westen und ich kann mich orientieren. Jetzt gibt es nur zwei Punkte, die sollten wir im Umgang mit einem Kompass verstehen. Das Erste, ein Kompass kann falsch sein. Ein Kompass kann nicht Norden anzeigen. Weil ein Kompass durch Magnet funktioniert, reicht es, dass andere magnetische Dinge da drumherum sind und dein Kompass zeigt was völlig Falsches an. Und das müssen wir verstehen im Umgang mit Gefühlen. Gefühle sind ein Kompass, die falsch sein können. Und das Zweite ist, um mit dem Kompass zu arbeiten, musst du ganz simpel einfach wissen, was kann er und was kann er nicht. Ein Kompass kann die Richtung anzeigen, er kann nicht Licht machen. Und er kann nicht telefonieren. Und wir sitzen da und denken, sag mal, was labert der da vorne? Natürlich kann ein Kompass kein Licht machen, ist ein No-Brainer, oder? Aber von Gefühlen versprechen wir uns das. Von Gefühlen versprechen wir uns, dass die immer richtig genordet sind. Und wir versprechen uns davon, dass Gefühle alles uns anzeigen können und dass Gefühle Wahrheit bestätigen können. Und das ist falsch. Das können Gefühle nicht. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Die Bibel kennt die Situation. Nicht erst in der Postmoderne. Gefühle können dich mega trügen. Gefühle können dich komplett 180 Grad in die Richtung weg von Gott bringen. Und es fühlt sich so richtig an. Und ich nenne jetzt einfach nur Themen, ohne eine Meinung zu äußern, ohne eine Position zu äußern. Gender Mainstream. Gleichberechtigung. Sexuelle Identität. Sterbehilfe. Medizinisch-ethische Entscheidungen. Finanzentscheidungen. Gefühle können 180 Grad von Gott wegliegen. Wir brauchen einen neuen Maßstab. Wir brauchen eine Rückbesinnung auf das, was uns Orientierung gibt, was uns Hilfe gibt. Jesus haut einen Satz raus, wir denken viel zu wenig über ihn nach. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wisst ihr, das ist absolut verrückt, was Jesus da sagt. Das ist völlig crazy. Jesus sagt nicht, wisst ihr Leute, ich kenne die Wahrheit. Er sagt nicht, wisst ihr, ich komme aus dem Himmel, ich komme vom Vater, ich bin Mensch geworden, ich bin jetzt hier auf der Erde und ey, ihr könnt mir vertrauen, ich kenne die Wahrheit. Der Vater hat sie mir eingeflüstert, ich habe sie gehört, ich kenne die Wahrheit. Das sagt er nicht. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Oha, eine Person ist Wahrheit. Tief drin in unserem Herz, und das bestätigen Okkultisten, das bestätigen Buddhisten, Hinduisten, Alleisten, tief drin in unserem Herzen suchen wir Wahrheit. Und Jesus sagt, ich bin's. Es ist der logische Schluss, ich muss Jesus suchen. Ich muss Jesus kennenlernen. Wenn ich die Wahrheit will, muss ich Jesus kennenlernen. Und Jesus hat sich auf über 1000 Seiten vorgestellt. Jetzt denkst du, wie über 1000 Seiten? Das Neue Testament ist doch gar nicht so lang. Stimmt. Die Bibel ist vom ersten Buchstaben bis zum letzten die Präsentation von Jesus. In allem, was geschrieben ist, präsentiert sich Jesus. Das heißt, wenn du die Wahrheit kennenlernen willst und dein Herz will es, auch wenn es dein Kopf vielleicht nicht weiß, wenn du die Wahrheit kennenlernen willst, such nach Jesus. Such in der Schrift die Wahrheit. Nicht in deinen Gefühlen. Hey, und wir ICFler, wir lieben Gefühle. Wir machen Licht, wir machen laut, wir machen warm. Wir lieben Gefühle. Aber ganz ehrlich, Gefühle sind nicht die Basis der Wahrheit. Es ist die Schrift, es ist Jesus zu entdecken, es ist Jesus kennenzulernen. Und Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, nicht als spooky Instrument, um irgendwelche Wunder zu tun. Das ist so, by the way, Der Heilige Geist ist ein Teil von Jesu Persönlichkeit. Der Heilige Geist ist heute hier, damit wir Jesus kennenlernen. Das ist sein Job. Er macht von morgens bis abends nichts anderes, als uns zu helfen, Jesus kennenzulernen und damit Wahrheit zu entdecken. Und jetzt habe ich noch mal ganz tief überlegt, was sagt die Bibel eigentlich über Gefühle? Und wisst ihr, so crazy, Jesus sagt an keiner einzigen Stelle, du kannst suchen, wenn du es findest, sag's mir. Er sagt an keiner einzigen Stelle, so und so müsst ihr mit Gefühlen umgehen. Er sagt nie, prüft den Vater an euren Gefühlen. Er sagt nie, hey, ob was richtig oder falsch ist, ob ihr die jetzt steinigen müsst oder nicht steinigen müsst, ob ihr jetzt den heilen dürft am Sabbat oder so, fühlt mal in euch rein. Never ever, kein einziges Mal. Jesus hat Gefühle, Jesus geht mit den Gefühlen um und die einzige Message, die die Bibel uns liefert, ist, beherrscht Gefühle. Beherrscht Gefühle und das wollen wir nicht mehr hören. Weil wir sind doch Opfer dieses Maßstabes unserer Welt. Und die Bibel spricht eine andere Sprache. Sie sagt, nein, lieber kein. Da wird etwas auf dich zurollen die nächsten Jahre und das wird dich wegblasen. Und ich sage dir das heute prophetisch. In unserer Gesellschaft wird in den nächsten Jahren etwas auf uns zukommen. Es wird uns emotional wegblasen. Und wir werden Gerechtigkeit in Frage stellen, wir werden Sozialdenken in Frage stellen, wir werden Leistung in Frage stellen. Es rollt auf uns zu, aber Gott sagt uns heute, beherrsch diese Gefühle. Jesus sagt in Johannes 8, 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich möchte einfach zusammenfassen, diese Predigt heute. Ich glaube, das Erste, was wir tun sollten, ist, dass wir Gefühle registrieren, dass wir sie wahrnehmen. Hey, sie sind da. Und sie sind nicht nur in unserem Kopf, sie haben Auswirkungen auf unseren ganzen Körper. Vielleicht ist das heute deine Message und du kannst deinen Körper hier auch nochmal prüfen. Lerne Jesus mehr kennen. Lerne Jesus nicht über deine Gefühlswelt kennen, sondern in der Schrift. Such nach Gottes Wahrheit in der Bibel, im Gespräch mit anderen. Stell deine Gefühle, die du hast, auf den Prüfstand. Wisst ihr, Jesus steht im Garten Gethsemane und er schwitzt Blut. Er hat Gefühle. Aber er stellt seine Gefühle auf den Prüfstand. Und er sagt, meine Gefühle sind es nicht, was mich dominieren werden. Ich stehe über diesen Gefühlen. Und wenn du heute hier bist und sagst, boah, hey, jetzt habe ich gerade echt so einen Moment der Erkenntnis, eigentlich bin ich ein mega Opfer meiner Gefühle. Eigentlich bin ich ständig geleitet von Gefühlen. Dann geh einfach zu Jesus jetzt. Nimm dieses nächste Lied und fang an zu beten und sag, Jesus, vergib mir. Vergib mir, dass ich so abhängig bin von Gefühlen. Vergib mir, dass ich irgendwie links und rechts und überall ganz seltsam fühle. Und begegne mir ganz neu. Komm du und begegne mir. Und er wird es tun. Amen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.